Hunde und Menschen kommunizieren ja ganz unterschiedlich. Hinter jedem Verhalten, sowohl vom Mensch als auch vom Hund, steht ein Bedürfnis.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Heute darf ich jemanden begrüßen, die zwei Kompetenzen miteinander kombiniert. Hundephysiotherapie und Hundetraining. Melanie Hinz ist Hundephysiotherapeutin und Hundetrainerin aus Hahn und seit 2016 begleitet sie mit ihrer Pfotenkompetenz Hunde. Wer einen Blick auf ihre Webseite wirft, wird schnell feststellen, das ist nicht einfach nur eine Hundeschule mit Physioabteilung. Melanie hat ein ganz eigenes Verständnis davon, was es bedeutet, mit Hunden gemeinsam durchs Leben zu gehen. Körperlich fit, kommunikativ und vor allem miteinander verbunden. Ihr Angebot reicht von Einzeltraining über Physiotherapie, Unterwasserlaufband bis hin zu Gruppenformaten wie Social Walks, Physio Walks oder Mantrailing. Und was ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte, Melanie teilt ihren Alltag mit einem 10-köpfigen Rudel. Alle Hunde sind sozusagen Secondhand zu ihr gekommen, auf den unterschiedlichsten Wegen. Und wie ein Alltag mit so vielen Hunden funktioniert, darüber sprechen wir gleich. Melanie, wie schön, dass es geklappt hat und du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im Hundewerk-Podcast.
Hallo Sonja, danke schön. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wenn du schon mal in unseren Podcast reingehört hast, dann weißt du, dass wir immer sehr weit vorne starten. Du bist Hundephysiotherapeutin und Hundetrainerin. Wie war dein Weg dahin und wie kam das dann zusammen?
Ich habe meine Physioausbildung damals aus der Motivation heraus begonnen, als Reitlehrerin meinen Kunden durch biomechanisches Hintergrundwissen noch besser helfen zu können oder sie besser unterstützen zu können. Und die Ausbildung hatte die Schwerpunkte Pferd und Hund kombiniert und dauerte 3 Jahre. Und ich sag mal so, zu Ausbildungsbeginn hatte ich ein Pferd, 2 Ponys und einen Hund. Und am Ausbildungsende hatte ich nur noch ein Pferd und 4 Hunde und bin in einer Kleintierpraxis gelandet. Ja, so entwickelt sich, glaube ich, das Leben. Und bezüglich Hundetraining wurde ich mit genau diesem Hund damals von der Hundeschule, die ich privat besucht habe, angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Hundetraining zu machen, also andere Menschen anzuleiten und dort mitzuarbeiten. Und ich muss dazu sagen, dass ich vorher ja schon länger unterrichtet habe, also im Pferdebereich, im Reitlehrerbereich, eben nicht im Hundekontext. Und ja, ich hatte voll Lust drauf und habe da eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht.
Das heißt, es kam auch gar nicht so direkt das Hundetraining aus deiner Motivation, sondern da wurde halt auch von außen wieder der Weg so ein bisschen geebnet.
Genau, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt schon länger davon begeistert, Menschen zu unterrichten, zu unterstützen und ihnen weiterzuhelfen, gar nicht im Hundekontext. Und die Anfrage kam tatsächlich von außen. Ich glaube, wie es ja bei ganz vielen ist, ist mit und durch den eigenen Hund entstanden.
Also bei mir war es ja ähnlich. Also ich kam ja auch selber nicht auf den Gedanken, aber das Außen hat dann gesagt, das wäre eine gute Sache. Bleiben wir mal direkt beim Unterrichten, beim Coachen. Das ist ja eine Fähigkeit, die fürs Hundetraining sehr wichtig ist. Also wir nennen uns zwar immer HundetrainerInnen, aber im Endeffekt leiten wir ja die Menschen an. Und diese Fähigkeit, also finde ich, kommt, zumindest damals wurde sie ja gar nicht so angeleitet. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen wieder her. Heutzutage, weiß ich, in den Ausbildungen legt man da mehr Fokus drauf. Aber früher haben wir ja im Prinzip mehr so das Hundewissen vermittelt bekommen und das Coaching so gar nicht. Woher hast du diese Kompetenz?
Ein bisschen durch meinen vorigen Lebenslauf, ein bisschen durch seitdem Weiterbildung. Wie du schon sagst, in meinem Verständnis hat Hundetraining ja so 3 Ebenen. Das eine ist so die technische Ebene, wie lernt ein Mensch, wie lernt ein Hund, Also Stichwort Lerntheorie, Lerngesetze, Konditionierung und so weiter. Also bringe ich dem Hund etwas bei, Richtung Kommando, Sitzplatz, Leinenführigkeit. Darüber liegt die soziale Ebene, sprich Kommunikation untereinander, Erziehung, Beziehungsgestaltung, Führung. Da wird schon ein bisschen spannender. Und darüber eben noch die Ebene Coaching und Beratung. Also der Blick dahin, welche Bedürfnisse liegen auf beiden Seiten hinter einem Verhalten, welchen Sinn macht ein Verhalten oder hat ein Verhalten, warum reagiere ich oder mein Hund so? Heißt, was hat das mit mir, meiner Persönlichkeit, meinen Lebenserfahrungen zu tun? Und wie kann ich mich da auch weiterentwickeln oder eben auch meinen Hund in seiner Entwicklung unterstützen? Und in dem Bereich, ich habe nach dem Abi erst ein FSJ gemacht bei der Johanniter Unfallhilfe im Bereich Breitenausbildung. Heißt, ich habe damals schon ein Jahr lang täglich Menschen unterrichtet, damals im Bereich Erste Hilfe eben. Habe mir dann mein Studium erst Psychologie, dann soziale Arbeit, wo ich eben auch in dem Bereich Beratungskompetenzen geschult worden bin oder mich habe schulen können, durch eben eine Reitlehrertätigkeit finanziert und habe da schon wieder und weiter Menschen unterrichtet und angeleitet. Und ich glaube, so kommt das alles zusammen. Und gerade im Coaching-Bereich mache ich gerade noch eine weitere Weiterbildung. Also zwischenzeitlich sind schon mehrere auch gewesen zum Bereich systemisches Coaching, systemische Beratung. Und ja, die ist gerade dran, die geht noch bis Oktober und macht wahnsinnig viel Spaß. Ich lerne viel dazu, viele Dinge über mich und weitere Kompetenzen, die ich dann hoffentlich auch meinen Kunden zugutekommen lassen kann.
Ich sage ja auch immer, dass Hundetraining im Prinzip Persönlichkeitsentwicklung mit Hund ist. Dementsprechend machen genau diese ganzen Techniken halt auch wichtig Sinn für uns, ne?
Absolut.
Genau. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch die Hunde kennen und die Hunde lesen können. Und mir hat damals geholfen, dass ich immer mit sehr vielen Hunden unterwegs war und dementsprechend halt auch den Blick dafür schulen konnte. Du hast auch als Betreuerin und Dogwalkerin in einer, ja, in einer größeren Huta gearbeitet. Und was hat dir diese Zeit mitgegeben?
Puh, ich glaube, ich habe da noch mal ganz viel über Führung und Gruppenstrukturen gelernt, über ja, Ordnung und Sicherheit im Raum, also wie Hunde das wahrnehmen und gerne hätten. Ich habe mich ganz viel praktisch natürlich ausprobieren können, gerade wenn man auch mit fremden Hunden unterwegs ist, also nicht nur den eigenen und mit ihnen eben Dinge erlebt. Ja, kommt es ja ganz viel darauf an, wie trete ich auf, wie gestalte ich ein Miteinander, wie viel Präsenz habe ich, Körpersprache, Kommunikation, wie gestalte ich den Raum, weil warum sollte ein fremder Hund mit mir mitgehen und sich dabei auch noch wohl und sicher fühlen, Spaß haben, eine gute Zeit haben und letztendlich auch seine Kompetenz in der Gruppe zur Verfügung stellen und ja auch unangeleint auf mich hören? Ja, ich glaube, das hat mir ganz, ganz viel Praxiserfahrung in dem Bereich einfach auch ermöglicht.
Also das war ja eigentlich im Prinzip wahrscheinlich alles vor 2016 und dann bist du in den Schritt in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen. War das für dich so eine logische Konsequenz oder doch so eher der Sprung ins kalte Wasser?
Die Huta-Zeit war tatsächlich nach 2016, als ich schon Hundetrainerin war. Die Vollzeit-Selbstständigkeit war eine absolut logische Konsequenz. Mein damaliger Chef bei der Johanniter Unfallhilfe hat mich im positivsten Sinne komplett versaut für eine Angestelltentätigkeit. Ich habe es, glaube ich, 2014 bin ich von den Johannitern weg. Danach noch zweimal probiert, ist es komplett gescheitert. Und deswegen war völlig klar, dass ich in dem Bereich Physiotherapie etc. dann Vollzeit selbstständig sein möchte.
Ich würde ganz gerne mal auf einen Satz eingehen, den du auf deiner Webseite stehen hast. Und zwar steht da: Fast jedes Problem in der Mensch-Hunde-Beziehung lässt sich auf Missverständnisse in der Kommunikation zurückführen. Kannst du unseren HörerInnen erklären, was damit gemeint ist?
Ja klar, Hunde und Menschen kommunizieren ja ganz unterschiedlich. Also Hunde vor allem über Körpersprache, Raum und Menschen eher über Sprache. Wir haben ja häufig verlernt, überhaupt ein gutes Bewusstsein für unseren Körper und auch unsere Bewegung im Raum zu haben oder zu behalten. Und hinter jedem Verhalten, sowohl vom Mensch als auch vom Hund, steht ein Bedürfnis. Und die Bedürfnisse sind eben nicht immer deckungsgleich. Und das Verhalten des Hundes ist auch nicht immer sein Bedürfnis. Und eben nur, wenn ich das Bedürfnis hinter dem Verhalten kenne oder erkenne, kann ich entsprechend adäquat darauf reagieren oder antworten. Und nur dann verstehen eben mein Hund und ich uns. Also alleine, wenn zum Beispiel ein Hund zu einem Menschen geht, möchte er nicht immer zwingend und automatisch angefasst werden. Wir Menschen interpretieren das immer häufig gerne so, weil es ist dann unser Bedürfnis nach Nähe, nach Körperkontakt, vielleicht unser Ausdruck von "Ich hab dich lieb". Wenn der Hund das aber gar nicht wollte, sondern eine andere Antwort erwartet hat, entstehen halt da schon die ersten Missverständnisse. Und manchmal entstehen Missverständnisse ja auch daher, dass ein Hund ein Verhalten zeigt, was in seiner Welt sein bester Lösungsversuch war, eine Situation eben zu regeln, zu klären, mit ihr umzugehen, in die wir Menschen ihn überhaupt erst gebracht haben, die er so vielleicht gar nicht wollte. Und vielleicht haben wir das sogar besten Gewissens getan, nicht nur, weil wir es eventuell nicht besser wussten, sondern weil wir sogar davon ausgehen, dass er vielleicht genau das sogar so möchte oder liebt oder sonst was. Und da finde ich es eben extrem wichtig, dass beide Seiten wissen, woran sie sind. Lieblingsbeispiel von mir dazu auch: Es gab vor einiger Zeit mal eine Werbung nach dem Motto "Satzzeichen können Leben retten". Ich weiß nicht mehr genau, für was die Werbung war, aber ich fand sie geil. Da stand drauf:
Ja.
"Komm, wir essen Opa". Mit verschiedenen Satzzeichen: einmal "Komm, wir essen Opa" und einmal "Komm, wir essen Opa". Und diesen Satz kann man ja auch so schön umformulieren mit den Wörtern: "Der Mensch sagt, der Hund möchte freilaufen". Was einmal eben bedeuten kann: der Mensch sagt, der Hund möchte freilaufen, oder der Mensch sagt, der Hund möchte freilaufen. Und deswegen leine ich vielleicht meinen Hund in Situationen ab, wo mein Hund sich aber eventuell eine kürzere Distanz und Unterstützung wünschen würde. Und darüber können eben Missverständnisse unter anderem entstehen.
Bin ich ganz bei dir. Schwenken wir auf die Hundephysiotherapie. Also für uns beide ist es ja im Prinzip schon Alltag, dass ein Hund zur Hundephysiotherapie geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele noch kein wirkliches Bild von der Hundephysiotherapie haben. Kannst du kurz umreißen, was bei dir in der Behandlung so passiert? Gerne auch an einem konkreten Beispiel.
Puh, das ist mega individuell und absolut unterschiedlich, weil die Gründe, aus denen Menschen mit ihren Hunden kommen, ja auch sehr individuell sind. Das kann zum Beispiel Post-OP sein, also der Hund wurde operiert und die Physiotherapie ist dann Teil des Genesungsprozesses und der Rehabilitation. Oder es kann sein, dass ein Hund Schmerzen hat oder ein verändertes Gangbild, was dem Halter auffallen kann oder auch einem Außenstehenden wie einem Hundetrainer, der dann sagt: "Dein Hund läuft komisch, lass das doch mal bitte abklären." Oder es kann natürlich auch sein, dass ein Hund im fortschreitenden Alter Probleme bekommt, was eben keine, ja, Alterswehwehchen sind, sondern wo man eben noch gut unterstützen kann, dass die Lebensqualität auch im gehobenen Alter einfach noch da bleibt. Oder ich habe Sporthunde in der Physiotherapie, also in Vor- und Nachbereitung zu Wettkämpfen und Training. Oder Hunde, die noch nicht auffällig geworden sind, die ich prophylaktisch, sprich präventiv unterstützen darf. Also so ganz grob, was passiert ist: Wir gucken immer, wo liegt das Problem, was sind die Ursachen davon und welche Ansätze gibt es dann, dass wir unterstützen können.
Du hast gerade schon gesagt, dass oft auch die HundetrainerInnen die Hunde in die Physiotherapie schicken, weil sie natürlich schon einen Blick dafür haben, dass der Hund vielleicht nicht so ganz rund läuft. Hast du einen Tipp für HundehalterInnen, worauf man achten sollte? Und also, was so typische Sachen sind, wo man sagt, da sollte jetzt mal vielleicht doch der oder die Physio drauf gucken.
Ja, das Problem ist ja, dass Schmerzen bei Hunden immer nur angenommen werden können. Also wir können aufgrund des Verhaltens eines Hundes darauf schließen oder vermuten, dass er Schmerzen hat. Wir können es aber eben niemals definitiv sagen. Und auch wie viel Schmerzen oder wie doll Schmerzen ein Hund hat, können wir überhaupt nicht bewerten. Das ist bei uns Menschen ja auch. Wenn ich Zahnschmerzen zum Beispiel habe, kann ich trotzdem bei Besuch lächeln, was essen, mich freuen, jemand um den Hals fallen, geht alles. Und wenn der Besuch weg ist oder ich in einer anderen Situation bin, denke ich: Oh, das tut aber echt weh. Und trotzdem weiß kein anderer, wie weh es mir wirklich tut, es sei denn, ich artikuliere das. Und dementsprechend ist es bei Hunden ganz wichtig, da genau hinzugucken. Ja, Schmerzanzeichen können letztendlich alles sein. Ne? Verändertes Verhalten, also wenn der Hund aggressiver ist, wenn er irgendwo nicht angefasst werden möchte, Berührung ausweicht oder eventuell sogar knurrt oder abschnappt, wenn er in Hundebegegnung plötzlich keinen Bock mehr auf andere Hunde hat, weil er vielleicht voraussetzt, es könnte wehtun und dann schon mal abblockt. Wenn ein Hund ruhiger oder bewegungsunlustiger wird, ein verändertes Gangbild hat, sprich natürlich offensichtlich lahmt, mehr mit der Hüfte wackelt, die Rute mehr zu einer Seite trägt, anders belastet, irgendwo ein bisschen einknickt. Also da gibt es ganz, ganz viel. Oder nicht mehr springt, nicht mehr ins Auto einsteigen möchte oder beim Rausspringen von oder auch von der Couch runter Probleme bekommt, sich nicht mehr so häufig streckt. anders liegt. Also das könnten alles Anzeichen sein. Natürlich Schmerzlaute, wenn ein Hund weniger frisst oder weniger trinkt. Eher die Körperhaltung insgesamt. Ne? Wie steht der Hund? Macht er einen Buckel? Ist er ein bisschen aufgekrümmt? Guckt er häufiger zu einem Körperteil? Leckt er sich irgendwo? Sucht er mehr Körperkontakt zu Menschen oder möchte er eventuell gar nicht mehr so viel angefasst werden? Letztendlich alles, so blöd wie es klingt. Und manches davon, ne, gerade wie Schmerzlaute etc., sind ja wirklich schon rote Warnzeichen, wo dann aber bitte auch nicht der Physio als erstes aufgesucht werden sollte, sondern erstmal zum Tierarzt gegangen werden darf.
Auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, als du das alles aufgezählt hast, ist Schütteln. Nicht, wenn sie sich plötzlich nicht mehr durchschütteln, sondern vielleicht nur noch vorne. Der Rest wird gar nicht mehr mitgenommen.
Absolut. Ne? Wenn eigentlich jede Art von Bewegung nicht mehr durch den Körper geht, beim Schütteln sieht man das häufig. Oder auch wenn man sich schüttelt und hinten plötzlich
Ja.
wegrutscht oder auch mal zusammenbricht oder ähnliches, aus dem Sitz schlechter aufsteht. Ne? Das sind alles Zeichen, die eben auf Schmerzen hindeuten können.
Genau.
Oder sich auch nicht mehr gerne oder langsamer hinsetzt, etc. etc.
Ja, also ganz typisch, nicht? Also Sitz und Platz, die Signale kennt er, aber plötzlich will er sie nicht, obwohl er sie sonst immer ganz schnell gemacht hat, gar nicht mehr machen oder nur so muss es sein. Genau, du hast auch ein Unterwasserlaufband. Wann wird das denn eingesetzt?
Auch ganz unterschiedlich. Tut mir leid, dass ich da keine absoluten Antworten geben
Ist
kann.
nicht schlimm.
Vorteil vom Laufen im Wasser ist auf jeden Fall, je nach Wasserstand, gerade wenn der Wasserstand sehr hoch ist, hat der Hund eben einen sehr großen Auftrieb. Heißt, es ist eine deutliche Gelenkentlastung da. Heißt, ich kann gelenkschonend trainieren durch den Wasserwiderstand. Ja, kann ich auch im Training Schonhaltung zum gewissen Punkt. Ich muss und sollte sie natürlich manuell lösen, aber trotzdem Schonhaltung umgehen. Heißt, der Hund wird im Wasser immer gleichmäßiger und anders belasten und gleichmäßiger Muskulatur trainieren, als wenn das Wasser eben nicht unterstützen würde. Und dadurch, dass das Band rückwärts läuft und der Hund eben vorwärts geht, ganz laienhaft ausgedrückt, gibt es auch eine andere Schrittlänge und Dynamik. Also Gelenke werden weiter bewegt, mehr gewinkelt. Heißt, dafür, für all diese Parameter kann das Wasser, Unterwasserlaufband eben zum Einsatz kommen.
Du arbeitest auch präventiv, also bevor es überhaupt Beschwerden gibt, ja, bevor es überhaupt
Sogar
zur OP
noch
gekommen
lieber
ist.
als kurativ.
Warum ist das so wichtig und gibt es Hunde, für die das eventuell besonders empfehlenswert ist?
Das Hauptproblem ist ja, dass Schmerzen eben nicht immer direkt erkennbar sind. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön, wenn Menschen präventiv kommen, also um den Hund einfach mal durchchecken zu lassen und beurteilen zu lassen, ob eben Probleme vorliegen oder nicht oder Einschränkungen da sind. Das macht besonders bei Hunden Sinn, die körperbautechnisch Unterstützung benötigen, beziehungsweise da einfach höheren Belastungen ausgesetzt sind, also zum Beispiel langer Rücken, kurze Beine oder sogenannte Defekt- oder Qualzuchten, sprich Hunde, bei denen genetisch so einiges im Körper los ist. Wenn zum Beispiel ja allein die Rute weggezüchtet wurde, ist es häufig so, dass der Rest der Wirbelsäule, also die Rute besteht ja auch aus Wirbeln, auch die restlichen Wirbel von dieser Genmutation betroffen sind und dementsprechend Probleme mit sich bringen. Heißt, klassische Beispiele dafür wären zum Beispiel französische Bulldogge, englische Bulldogge, Mops etc. etc. Ansonsten Hunde, die im Alltag oder auch im Sport Extrembelastungen ausgesetzt sind. Extrembelastung kann einmal sportlich in die Richtung gehen, Agility, Dog Dance, Dog Frisbee. Zughundesport kann aber auch im Alltag schon bedeuten, ich habe einen kleinen Hund, der jeden Tag 4 Etagen hochläuft, weil für einen kleinen Hund ist so eine Stufe verdammt groß und dann ist das wirklich Sport, was er da macht und eine Extrembelastung für den Körper. Oder eben auch gerade ältere Hunde, wo vielleicht noch nicht offensichtliche Probleme erkennbar sind, aber die sich auf jeden Fall über Unterstützung freuen.
Wir haben das vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass ja auch HundetrainerInnen dir Hunde quasi schicken. Warum macht das Sinn, im Hundetraining auch drauf zu gucken? Gibt es eine Verbindung zwischen körperlichen Beschwerden und Verhalten?
Absolut. Das kennt ja auch jeder Mensch von sich. Ich glaube, das können wir sehr gut nachempfinden. In dem Moment, wo wir körperliche Beschwerden haben, sind wir latent gestresst, haben eben Schmerzen und verhalten uns entsprechend. Manchmal grummelig, manchmal hyperaktiv, möchten bestimmte Bewegungen nicht ausführen. Und gerade wenn es im Training darum geht, dass Hunde auch mal eine kürzere Zündschnur haben, macht ein Blick Richtung Körper immer mit Sinn, sowohl tierärztlich als auch physiotherapeutisch.
Das heißt, Da ist immer ein ganzheitlicher Ansatz ja sinnvoll. Du achtest ja auch sehr darauf, also neben Hundetraining, Physiotherapie, achtest du ja auch noch auf die Ernährung deiner vierbeinigen Kundschaft. Da ist dir artgerechte und natürliche Nahrung sehr wichtig. Warum macht das in der Physiotherapie und auch im Training so viel Sinn, hochwertig zu füttern?
Einer meiner Lieblingscoach hat einen sehr schönen Satz gesagt, den ich seitdem nicht mehr vergesse: Ohne Körper keine Schokolade. Sprich, Gesundheit beginnt und auch eben Lebensfreude beginnt halt immer im Darm. Ne? Wir kennen das Sprichwort, du bist, was du isst. Heißt, die Inhaltsstoffe der Nahrung entscheiden bei Menschen wie beim Hund eben über Vitalität, über Befinden und Schlaf, über Stresstoleranz und damit eben auch über Verhalten. Aber eben auch über Immunsystem, Entzündungsreaktion, also Stichwort entzündungshemmende Fütterung, und eben aber auch über Muskelaufbau und Erhalt, Gewicht und Fitness. Und deswegen macht es im physiotherapeutischen Kontext absolut Sinn, auf die Fütterung zu achten. Was kann man optimieren, um die Genesung letztendlich zu unterstützen oder chronische Prozesse entzündungsfrei zu halten?
Ja, fällt dir so ein häufiger Fehler ein, der in der Ernährung gemacht wird? Vielleicht irgendwas, was wirklich gut gemeint ist, aber dem Hund und seiner Gesundheit halt nicht wirklich dienlich ist?
Ganz viele. Mein Lieblingsfehler ist Übergewicht. Ich achte bei meinen vierbeinigen Kunden absolut auf das Gewichtsmanagement, weil letztendlich gerade wenn pathologische Veränderungen da sind, entscheiden jede 100 Gramm mit darüber, wie gut oder schlecht der Hund läuft, wie viele Schmerzen er hat und eben auch, wie gut die Physiotherapie oder die Unterstützung dann laufen kann. Dementsprechend ist mir das absolut wichtig und eben auch für die Hunde wichtig. Und ich verstehe es voll, dass man Hunde gerne füttert und der Hund einen dann auch so lieb anschaut, häufig den Kontakt sucht, etc. etc. Spricht ja auch gar nichts dagegen. Gleichzeitig darf man, wenn man viel füttert, dann eben auch gucken, dass an anderer Stelle Futter wieder abgezogen wird oder eben auch im Trainingsbereich, also im Belohnungsbereich, hochwertiges Futter genommen wird, dass sich das eben ja dann nicht negativ auswirkt.
Ja.
Und das wirklich Gute ist ja, ein Hund kann den Kühlschrank nicht selber öffnen. Wir schon. Heißt, das Gewichtsmanagement hinzubekommen, ist eine absolut also manchmal eine absolut emotional schwierige Geschichte, aber so rein faktisch ist es machbar.
Stimmt, aber Sie haben diesen Blick, ja, wie so ein
Total,
Magnet funktioniert.
total. Ich kenne diesen Blick hier auch sehr, sehr gut.
Ja, da muss man immun gegen werden. Kommen wir mal auf deine Gruppenangebote zu sprechen. Social Walk, Physio Walk, Mentrailing. Habe ich was vergessen?
Ah, die Sozialkontaktstunde.
Kannst du uns mal den Social Walk näher bringen? Was passiert da und um was geht es?
Social Walk ist bei mir letztendlich ein Gruppenspaziergang, wo sich verschiedene Mensch- und Teams anmelden, die überhaupt nicht alle bei mir im Training sein müssen. Die Social Walks haben immer ein Überthema, zum Beispiel Beziehungen, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Gehorsam und Verbindlichkeit. Und zu dem jeweiligen Inhalt gibt es auf dem Walk dann Input und Übungen. Und generell ist es mir wichtig, dass alle Mensch-Hund-Teams sich zu einer Gruppe zusammenfinden und jeder sich in der Gruppe aber gut und wohl fühlt. Bei meinen Social Walks sind sowohl Hunde willkommen, die ein Problem mit anderen Hunden oder auch mit Menschen haben, als auch Hunde, die im Sozialverhalten absolut nett und freundlich sind und eher thematisch da sind. Und ich versuche das so anzuleiten, dass am Ende, heißt mein Social Walk geht 1,5 Stunden, alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und neuen Lernerfahrungen, die positiv waren.
Gut, und was verbirgt sich hinter dem Physio-Walk?
Der Physio-Walk ist ein Angebot, was so tatsächlich gerade ausläuft. Es wird ihn in andere Form geben. Es nennt sich dann Physio Meets Training. Die Grundidee dahinter war, dass wir einen gemeinsamen Gruppenspaziergang machen, die Hunde einmal auch wieder Richtung Sozialkontakt ein bisschen mitnehmen können und auf dem Walk Physio-Übungen machen. Heißt, ich zeige Übungen zum Aufwärmen, zur Gymnastizierung, gezielte Übungen als Krafttraining und möchte das jetzt aber noch forcierter anbieten. Heißt, weniger Walk und mehr Übungen, weil es meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht geworden ist.
Ja.
Ich bin an einen Punkt gekommen, wo es da eben nicht weitergeht, beziehungsweise wo, und das ist komplett in Ordnung, dass es so war, wo die Teilnehmer ganz häufig auch eher gekommen sind, weil sie eine gute Zeit mit dem Hund haben möchten. Gerade im Bereich Physioübungen wünsche ich mir aber, wenn Hunde eben Probleme haben, dass dann auch noch deutlich intensiver trainiert wird und nicht so ein bisschen im Hintergrund steht, naja, aber ich bin ja einmal die Woche bei so einem Angebot und das reicht ja dann. Und deswegen möchte ich das Angebot einfach ein bisschen umstrukturieren.
Im Prinzip wird es aber ein ähnliches Angebot weiterhin geben, das ein bisschen mehr konzentriert ist.
Absolut, absolut. Auch in der Gruppe, nur eben mit weniger Bewegung zwischendurch, dass die Übungen mehr im Vordergrund stehen, damit der Fokus da einfach nochmal gezielter gesetzt werden kann.
So, in der Anmoderation haben wir schon angeteasert und ich glaube, viele interessiert das wirklich. Du lebst aktuell mit einer Hundegruppe von 10 Hunden zusammen. Alle Secondhand, die sind auf den unterschiedlichsten Wegen zu dir gekommen. Außerdem bist du immer mal wieder Pflegestelle für Tierschutzhunde. Erzähl unseren HörerInnen doch mal die Geschichte dahinter. Wie kommt man zu so einer großen Hundegruppe? Plötzlich standen sie alle vor der Tür.
Die Geschichte dahinter, glaube ich, sprengt hier den Rahmen. Erster Hund aus dieser Gruppe ist inzwischen 15 Jahre alt. Den habe ich vor 14 Jahren aus meiner damaligen Beziehung mitgebracht und habe sehr schnell gemerkt, dass Einzelhund sein nicht ganz so einfach ist, gerade wenn der Hund im Sozialkontakt eben nicht nur nett und freundlich ist. Und habe mich dann für einen zweiten entschieden. Der kam aus dem Tierschutz. Das war dann eine Direktaktion aus dem Ausland, weil ich hier in deutschen Tierheimen zum damaligen Zeitpunkt nichts passendes Kniehohes gefunden habe. Vor 14 Jahren saßen halt sehr, sehr viele Listenhunde in den Tierheimen und Listenhund kam damals arbeitstechnisch für mich nicht in Frage. Also ich hätte ihn nicht mehr zur Arbeit nehmen können, das war aber mein Bestreben. Und ja, bin voll auf die Nase gefallen mit der Direktadoption. Deswegen kam Hund Nummer 3 dann recht schnell hinterher, damit Hund Nummer 1 eben doch seine Gefährtin oder seinen Gefährten hat. Ja, ab Hund Nummer 3 hat meine Familie mich, glaube ich, komplett für bescheuert erklärt. Deswegen war Hund Nummer 4 dann auch kein Hindernis mehr. Danach ging es deutlich professioneller zu. Die weiteren Hunde also Hund Nummer 2 war auch sehr überlegt angeschafft. Ich habe die in Deutschland, die war auch aus dem Tierschutz, auch aus dem Ausland, war aber auf einer deutschen Pflegestelle. Heißt, ich habe sie mehrfach kennengelernt, geguckt, ob es wirklich matcht, damit es eben keinen weiteren Reinfall gibt. Hund Nummer 2 ist übrigens immer noch bei mir, inzwischen auch 15 Jahre alt, hat ein super geiles Leben in der Gruppe, ist richtig gut Bestandteil der Gruppe geworden, aber zum damaligen Zeitpunkt hat es eben noch nicht gepasst. Da stand ganz viel Entwicklung, die noch passieren musste und ich wollte ja eine gute Sozialkontaktlösung für sofort haben. Ja, und ein Großteil der anderen Hunde, die letztendlich jetzt heute bei mir sind, ist geblieben, weil ich Pflegestelle war und die Vermittlung sich als schwierig gestaltet hat. Bei 2 Hunden, weil ich sie auch gar nicht mehr abgeben wollte. Und ja, so sind letztendlich 10 Hunde zusammengekommen, wobei ich finde es richtig toll mit den 10 Hunden. Gleichzeitig schränkt es massiv ein. Heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Leben lang 10 Hunde behalten werde.
Kann ich verstehen. Ich habe es ja nur auf 5 gebracht und bin jetzt nur noch mit einem unterwegs. Das ist schon ein Unterschied. Das heißt, erzähl doch mal unseren HörerInnen, wie für dich so ein ganz normaler Tag aussieht. Wie koordinierst du die ganzen Hunde, Termine, Behandlungen, Hobby, privates Leben?
Mein Vorteil ist ja, dass ich selbstständig bin und mir entsprechend Termine legen kann, wie sie für mich gut passen. Sprich, ich stehe morgens in der Regel recht früh auf, gehe mit den Hunden Gassi, meistens joggen. Ja, da machen wir uns arbeitsfertig. Sprich, meine Hunde begleiten mich in die Physiotherapiepraxis und liegen dort halt im separaten Bereich hinter der Theke, sodass sie keinen Kontakt zu den Kundenhunden haben. In der Mittagspause gehen wir wieder Gassi, dann folgt Arbeitsdurchgang Nummer 2. Dann haben wir Feierabend und genießen den Feierabend, unternehmen was oder ähnliches. Und der Vorteil der Selbstständigkeit ist ja, dass ich ja Unternehmungen etc. gut im Voraus planen kann, mir entsprechend freie Tage einräumen kann, wie es eben nötig ist. Oder was auch nicht zu beachten ist, sollte einer der Hunde gesundheitliche Probleme haben, auch eine Betreuung dementsprechend organisieren kann, dass ich mir halt freie Zeit einräumen kann.
Viele Menschen sind ja schon mit einem Hund überfordert. Wie für 10 Hunde? Gibt es da klare Strukturen, Rituale oder funktioniert das ganz anders?
Letztendlich glaube ich genauso wie einen, sprich der Grundgehorsam sollte stehen. Ansonsten bricht auch mal oder würde auch mal schnell Chaos ausbrechen. Leinentechnisch tatsächlich eine Herausforderung, heißt, ich gehe meistens mit abgeleinten Hunden Gassi oder habe nur einzelne Hunde angeleint. Ja, und dann gehen wir, glaube ich, wie jeder andere mit einem Hund auch spazieren. Wir bewegen uns gemeinsam fort. Kann die Hunde ranrufen, kann an Menschen und Hunden vorbeigehen. Ich lasse unterwegs kaum Hundekontakt zu, weil die Begegnung von einem fremden Hund in meiner Gruppe ist immer großer Stress für den anderen. Alleine wenn nur zwei oder drei oder vier in den Kontakt kommen, ist ein Hund halt sehr schnell und maximal überfordert damit. Und meine Gruppe agiert auch als Gruppe. Deswegen weiche ich gerne auch aus, mache höflich den Weg frei. Wir warten, bis andere Menschen durch sind, gehen dann weiter. Die Hunde dürfen wieder freilaufen, wenn die Situation und die Gegebenheiten es hergibt. Wir haben zwischendurch Spaß, wir rennen ein bisschen, machen ein paar Spiele oder auch nicht. Ja, und laufen, ich würde sagen, ganz normal Gassi.
Hast du einen praktischen Tipp für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich mehr als zwei Hunde zu halten? Ich sage ja immer, zwei Hunde sind meistens kein Problem, weil man auch zwei Hände hat. Das heißt, der eine ist links an der Leine, der andere ist rechts an der Leine. Aber dann wird es ja schon ein bisschen problematischer. Gibt es irgendwas, was du gern vorher gewusst hättest, bevor du den dritten, vierten Hund dazu geholt hast?
Ja, gar nicht so sehr technisch, sondern in der Auswahl des Hundes. Heißt, ich halte es für absolut wichtig, wenn man sich einen Dritthund gerne auch beim Zweithund schon Gedanken drüber machen, aber wenn man sich einen Dritthund dazu holt und der Trend dahin geht, sich einen erwachsenen Hund dazu zu holen, eventuell keinen Welpen, dass man ganz genau hinschaut, den Hund mehrfach vorher kennenlernt, dass die Hunde sich untereinander eben mehr als nur ein bisschen grundsympathisch sind, weil sie müssen und werden danach hoffentlich ihr ganzes Leben gemeinsam verbringen. Und so ein latenter Stress oder Konkurrenz in der Hundegruppe ist halt, ja, blöd für alle Beteiligten. Von daher da wirklich genau aussuchen oder eben auch die Hilfe eines Hundetrainers in Anspruch nehmen Richtung Kaufberatung, dass vorab geschaut wird, wie gut die Hunde miteinander harmonieren und eventuell welches Potenzial da ist, sowohl in die positive als auch die negative Richtung, wenn man sich eben selber nicht ganz
Ja,
sicher ist.
das ist ein super wichtiger Punkt. Unsere Hunde können ja nicht abwandern, nicht? Also wir packen die ja zusammen. Genau, aber so latenter Stress, ne, kann ja auch körperliche Folgen haben. Und ich finde es kein Verbrechen, wenn man merkt, dass das nicht passt und man das auch nicht moderiert bekommt, dass man für seine Hunde entscheidet und die auch wieder trennt. Also eventuell einen Hund abgibt. Oder wie siehst du das?
Absolut. Letztendlich, nicht nur die Hunde müssen miteinander leben, auch wir leben ja mit den Hunden. Und wenn wir ehrlich sind, schaffen wir uns ja nicht Hunde an, um danach mehr Stress und mehr Probleme zu haben, sondern weil wir Spaß mit denen haben wollen, weil wir Partner haben wollen, weil wir zum Kuscheln haben wollen, weil wir gerne rausgehen. Und das soll ja alles Spaß und Freude machen. Und die Hunde haben viel, viel mehr davon, wenn auch wir gut gelaunt sind und natürlich, wenn sie untereinander auch entsprechend harmonieren. Dementsprechend gerne Augen auf bei der Anschaffung. Sollte aber ja später was passieren oder Konflikte auftreten, die nicht zu lösen sind, ist es eine absolut faire Entscheidung, auch für einen der Hunde dann ein anderes Zuhause zu suchen, wo er sich eben besser entfalten kann.
Gehe ich komplett d'accord. Hast du einen Wunsch für die Hundeszene in Deutschland?
Nicht nur einen. Was ich mir besonders wünschen würde, wäre, wenn jeder einfach mal weniger bewertet und wieder mehr hinfühlt und hinterfragt im Sinne von nachfragt. Und wenn wir weniger konsumieren und mehr erleben und miteinander sprechen.
Bin ich ganz bei dir. Letzte Frage vor der schnellen Fragerunde. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wie tritt er mit dir in Kontakt? Also, wenn jemand eine Behandlung buchen will, ein Seminar bei dir machen will, in der Hundeschule teilnehmen möchte, wie kommt er am besten an dich
Gerne
ran?
per WhatsApp. Ich bin telefonisch absolut schwierig zu erreichen. Wenn ich am Kunden oder am Hund unterwegs bin, gehe ich halt nicht ans Handy und dadurch, dass meine Nummer online sichtbar ist, kriege ich so viele Werbeanrufe, dass ich auch nicht dran gehe, welche Nummer nicht kenne. Auf Mailbox sprechen geht natürlich, dann rufe ich auch zurück. Oder per E-Mail, wobei WhatsApp einfach der schnellste Zugang ist.
Das übliche Hundetrainerinnen-Problem. Deswegen E-Mail, WhatsApp ist wahrscheinlich mal der beste Zugang. Wir
Yes.
packen euch das in die Shownotes. Heißt, dann könnt ihr auch in Kontakt mit Melanie treten. So, wir kommen zur schnellen Fragen, schnellen Antworten-Runde. Neun Fragen und du antwortest einfach ohne nachzudenken. Dein Lieblingshundebuch oder Lieblingshundefilm?
Film, die Rüden.
Ein Gegenstand, den du mit deinen Hunden immer dabei hast.
Mullbinde.
Mullbinde?
Ja, eine Mullbinde. Sollte einer der Hunde unterwegs eine Verletzung haben, kann man mit einer Mullbinde super viel ausrichten, vom Druckverband bis zum einfachen Verband, Pfotenverband etc., weil Sockentaschentuch hat man in der Regel ja immer dabei. Und ich kann mit einer Mullbinde aber auch die Schnauze entsprechend sichern und zubinden, falls das mal gegeben ist. Heißt, eine Mullbinde nimmt keinen Platz weg und multifunktional.
Hatten wir so noch nicht, aber finde ich gut. Ein Wort, das dich mit deinen Hunden am besten beschreibt.
Verbunden.
Lieblingshunderasse.
Tschechoslowakischer Volkshund.
Was war der ungewöhnlichste Wunsch, den dir eine Kundin oder ein Kunde je gestellt hat?
Kann ich so tatsächlich gar nicht sagen. Letztendlich steckt ja hinter jedem Wunsch, wenn wir nochmal aufs Coaching kommen, auch physiotherapeutisch natürlich trotzdem ein Bedürfnis. Und wenn ich bei meinem eigenen Wunsch bleibe, weniger zu bewerten, bin ich raus mit ungewöhnlich. Weil wenn man den Wunsch dahinter versteht, ist es nicht ungewöhnlich.
Welches Abenteuer möchtest du mit deinem Hund noch erleben?
Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich würde sehr, sehr gerne, das wird nur nicht mehr mit allen Zähnen klappen, eine Van-Tour durch Irland und Schottland machen. Aber aufgrund des Alters zweier der Hunde glaube ich, dass das nicht mehr mit der kompletten Gruppe möglich sein wird.
Dein Lieblingsplatz mit deinen Hunden?
Draußen unterwegs beim Erkunden von neuen Wegen, gerne abseits der Hauptwege.
Dein liebstes Hundezitat?
Ist kein Zitat. Ich habe in meiner Praxis eine einlaminierte Postkarte liegen. Da steht drauf, wenn du nicht weiter weißt, umarme deinen Hund. Liebe diese Aussage. Da steckt so viel drin und gleichzeitig ist sie sehr simpel.
Dein Lieblingsmythos aus der Hundeszene. Muss nicht im positiven Sinne sein.
Er hat keine Schmerzen, er freut sich ja noch über Besuch und spielt.
Okay. Ja, lassen wir so stehen. Passt zur Hundephysiotherapie. Perfekt. Melanie, vielen Dank für dieses Gespräch und dass du dich auf das Abenteuer-Podcast eingelassen hast.
Ich glaube, wir dürfen hier erwähnen, dass es der zweite Versuch ist. Vielen lieben Dank für deine Geduld.
Sehr gerne. Du hast das großartig gemacht. So, wer Melanie kennenlernen möchte, egal ob für einen Physiotermin beim Social Walk oder in der Ernährungsberatung, im Hundetraining, alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut da einfach rein und nehmt euch mit, was ihr braucht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, über die ihr uns gehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid, wenn es wieder heißt Hundewerk Podcast zwischen Napf und Netzwerk, wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.